Liebe Hörer von Radio Horeb, grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Katechismusreihe, sagt Ihnen auch heute wieder Monika Bargett. Wie viele unserer Sendungen beginnt auch die Sendung heute gleich mit einer provokanten These. Es kann nur eine Kirche geben. Das ist eine der Aussagen, die zu den häufigsten Kritikpunkten gegenüber der katholischen Kirche in den Medien gehört. Denn widerspricht das nicht unserer täglichen Erfahrung? In jeder noch so kleinen Stadt gibt es neben katholischen Gotteshäusern auch evangelisch-lutherische Kirchen, vielleicht sogar den Gemeindesaal der Baptisten und der neuapostolischen Pfingstgemeinden, vielleicht sogar Anglikaner. All das sind gute und fromme Menschen, die sich an Jesus Christus ausrichten, die sozial tätig sind und für eine bessere Welt eintreten wollen. Warum also gehen wir heute der Frage nach, warum es nur eine Kirche geben kann? Mehr darüber hören wir von Pater Jörg Thiemann aus dem Wallfahrtsort Maria Beinberg im Bistum Augsburg. Pater Jörg Thiemann ist Priester der Marian-Hiller-Missionare, ein erfahrener Priester, der sicherlich in seiner Wallfahrtsseelsorge mit kritischen Fragen gegenüber der Kirche öfters konfrontiert worden ist. Wir freuen uns, dass er heute wieder Zeit hat für diese Sendung. Willkommen, Pater Thiemann.
Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Warum kann es nur eine Kirche geben? Das ist wirklich eine sehr provokative Frage, denn ich bin sehr befreundet auch mit einigen evangelischen Christen, einigen Baptisten und Christen, die anderen Konfessionen angehören. Und gerade das ist ja auch eine Chance für uns Christen. Ich möchte nun zu Beginn meines Vortrages auf das hohe priesterliche Gebet Jesu Christi eingehen. Das ist ein sehr wichtiger Text für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Ist das hohe priesterliche Gebet Jesu ein sehr wichtiger Text. In der Einheitsübersetzung, da wird es auch das Abschiedsgebet des Herrn genannt. Als das Vermächtnis Jesu und als sein Wunsch an uns Christen heute anzusehen. Jesus bittet in diesem Gebet den Vater darum, ihn zu verherrlichen. Es betont, dass Jesus das Werk Gottes auf Erden zu Ende geführt hat. Jesus fährt fort, den Vater darum zu bitten, sie zu bewahren. Dabei fällt auf, dass Jesus ausdrücklich für die Jünger und wenig später auch sie einschließt, die an ihn glauben, bittet. Jesus bittet nicht für die Welt. In Johannes 17,21 betet Jesus: Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Menschen ebenso geliebt hast wie mich. Die Einheit unter denen, die an Jesus glauben, ihm in ihrem Leben nachfolgen, hat vor allen Dingen den Wert eines Glaubenszeugnisses. Sie ist das Zeugnis für den Glauben an den lebendigen und dreifaltigen Gott. Für die Menschen soll das Beispiel der Einheit ein wichtiges Motiv des Glaubens sein. Die Welt, die Johannes sicher nicht abgeschrieben hat, soll an dieser Einheit die wirksame Liebe Gottes erkennen. An der Einheit ist zu erkennen, dass Jesus von Gott gesandt ist. Die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus Christus glauben, spiegelt in ihrem Leben die Einheit wider. Sie gibt Zeugnis von Gott. So hat diese Einheit unter den Jüngern Jesu ihren Grund eben in der Einheit des Vaters mit dem Sohn. So lesen wir in Artikel 813. Die Kirche ist eine von ihrem Ursprung her. Höchstes Vorbild und Urbild dieses Geheimnisses ist die Einheit des einzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der Personen. Wichtig für die Bitte Jesu um die Einheit ist auch sein Kreuzestod. Darum schreibt der Artikel 813. Die Kirche ist eine von ihrem Gründer her. Dieser, der menschgewordene Sohn, hat durch sein Kreuz alle Menschen mit Gott versöhnt und die Einheit aller in einem Volk und in einem Leib wiederhergestellt. Der Evangelist Johannes hat aber nicht an die getrennte Christenheit gedacht. Diese wird erst später im ersten Johannesbrief in den Blick genommen. Wenn Jesus um die Einheit bittet, dann zeigt sich eines. Die Einheit ist zuerst eine Gabe Gottes, nicht die Leistung der Menschen. Auch dieser Gedanke findet sich in Artikel 813. Die Kirche ist eine von ihrer Seele her. Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche erfüllt und leitet, schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und verbindet sie in Jesus Christus so innig, dass er das Prinzip der Einheit ist. Nun soll diese Einheit der Nachfolger Jesu für die Welt, für alle Menschen ein Motiv des Glaubens sein. Dementsprechend aber kann auch die Uneinigkeit der Christen schuld daran sein, wenn die Welt nicht glaubt. In einem zweiten Punkt möchte ich jetzt auf das Apostelkonzil, das uns in der Apostelgeschichte erzählt wird, eingehen. Ein wichtiges Beispiel aus dem Neuen Testament ist das Apostelkonzil, von dem wir in der Apostelgeschichte hören. Strittig war die Frage, sollen sich auch die Heiden beschneiden lassen, dann Christ zu werden? Nach langem gemeinsamen Ringen wurde entschieden, dass sie es nicht brauchen. Petrus hatte in einer Vision erkannt, dass das Heil allen Menschen gilt, eben nicht nur dem jüdischen Volk. Dieses Beispiel, das ich nur ganz kurz anreiße und erzähle, soll uns zeigen, wie schwer es war, die Einheit bereits am Anfang zu halten. Ich gehe jetzt in einem dritten Punkt darauf ein. Getrennte Christen betrachten sich heute, Gott sei Dank, nicht mehr als Feinde, sondern als Schwestern und Brüder im Glauben. Der Mangel an Verständnis, viele Missverständnisse wurden ausgeräumt. Man betet heute zusammen, man legt heute gemeinsam Zeugnis ab vom gemeinsamen Glauben und auch auf verschiedenen Gebieten arbeitet man heute zusammen. Als ein persönliches Beispiel möchte ich die ökumenische Notfallseelsorge nennen. Hier arbeite ich mit, hier beteilige ich mich zusammen mit evangelischen Pfarrern und Pfarrerinnen. Arbeite ich an der ökumenischen Notfallseelsorge mit. Papst Johannes Paul II. Hat in seiner Enzyklika über Ökumene die Ökumene als das wichtigste pastorale Anliegen angesehen. Das ist notwendig. Gerade in unserer heutigen Welt, in der die Menschen aufgrund der Globalisierung, aufgrund der neuen Kommunikationsmittel immer mehr zusammenrücken, muss auch im Glauben der Dialog gesucht werden. Es gilt, die Vielfalt zu entdecken. Nicht diese ist es, so lesen wir in Artikel 814, die der Einheit der Kirche im Wege steht, sondern die Sünde und ihre Folgen belasten und bedrohen diese Gabe der Einheit unablässig. Darum muss der Apostel Paulus ermahnen, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Nicht die Unterschiede sollen aufgehoben werden, sondern das Trennende. Es gibt die willkommene Vielfalt im Denken und in der Frömmigkeit, die dem Geist des Neuen Testamentes entspricht. Diese ist zu fördern. Es gibt aber auch auf der anderen Seite auch Ansichten, mit denen sich die verschiedenen Konfessionen klar abgrenzen wollten. Solche Ansichten sind zu überwinden. In einem vierten Punkt möchte ich ein wenig eingehen auf das Zweite Vatikanische Konzil. Das einschneidendste Ereignis des vergangenen Jahrhunderts im Bemühen um die Einheit ist das Zweite Vatikanische Konzil. Dieses wurde von Papst Johannes dem 23. einberufen. Mit dem Bemühen um Ökumene ist nicht nur die Ökumene mit der reformatorischen evangelischen Kirchen gemeint, sondern auch die Suche nach Einheit mit den orientalischen Kirchen. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht im Blick auf die orientalischen Kirchen von einer sehr engen, aber nicht vollen Gemeinschaft des Glaubens. Mit den Kirchen des Abendlandes sieht sich die katholische Kirche durch das Band besonderer Gemeinschaft verbunden. Als das wichtigste Dokument wird das Dekret zur Ökumene angesehen. So lesen wir in diesem Dekret, die Einheit aller Christen wiederherzustellen zu helfen, ist eines der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Konzils. Geht um die Bekehrung aller Christen und Christinnen zu Jesus Christus. Wir als katholische Christen müssen selbstverständlich wie die anderen immer wieder Gewissenserforschung betreiben. Wir lesen hierzu im Artikel 817. In dieser einen und einzigen Kirche Gottes sind schon von den ersten Zeiten an Spaltungen aufgekommen, die der Apostel als schwer verwerflich tadelt. In den späteren Jahrhunderten aber sind ausgedehnte Uneinigkeiten entstanden und es trennten sich nicht unbedeutende Gemeinschaften von der vollen Gemeinschaft der Kirche, bisweilen nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten. Das Zweite Vatikanische Konzil schreibt dazu in Lumen Gentium 8. Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft von ihm geleitet wird. Das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. In diesen Worten spricht eine Hochachtung der Gaben vor den Gaben der anderen Kirchen, wie auch eine Hochachtung vor anderen kirchlichen Gemeinschaften. In einem fünften Punkt möchte ich gerne auf ein Dokument eingehen, das sehr umstritten war. Das Dokument Dominus Jesus. In dem Bemühen um Ökumene gibt es Fortschritt, Wachstum, leider aber auch manche Missverständnisse. Das Dokument Dominus Jesus muss hier beachtet werden. Die Reaktionen auf dieses Dokument zeigen, wie sensibel das Thema der Einheit der Kirche ist. Von vielen Christinnen und Christen, aber auch von vielen Theologen, wird dieses Dokument als ein Rückschlag in der Ökumene betrachtet. Schwierigkeiten verursacht vor allem der Satz, die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die den gültigen Episkopat und die ursprüngliche, vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Ist die katholische Kirche wirklich ernsthaft an einem ökumenischen Dialog, der, so wie es Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Ut unum sint formuliert hat, auf brüderliche Weise geführt werden soll, interessiert, wie es Kardinal Kaspar ausführt. Man hätte es sensibler formulieren können. Doch wollen die protestantischen Kirchen wirklich Kirche in dem Sinne sein, wie die katholische Kirche sich versteht? Man kann also die Aussagen von Dominus Jesus durchaus auch als eine Herausforderung ansehen, den Dialog fortzusetzen. Nämlich, dass man sich über das Verständnis der Kirche gemeinsam Gedanken macht. Denn der Inhalt des Textes steht seiner Substanz nach im Einklang mit dem Konzil. Da wäre sicher zuerst auch zu klären, wie die einzelnen Konfessionen Kirche sein verstehen. Dominus Jesus steht nicht im Widerspruch zur Ökumene. Ökumene kann nur im Geist der Liebe und der Wahrheit betrieben werden. Das bedeutet aber auch, dass ich als katholischer Christ mir über das Kirchenverständnis im Klaren bin. Sowohl das Zweite Vatikanische Konzil wie auch die Enzyklika erkennen an, dass der Heilige Geist auch in anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaft wirksam gegenwärtig ist. Leider gibt es zwischen den kirchlichen Gemeinschaften immer noch Missverständnisse. Bei allen Missverständnissen, die zeigen, dass der Dialog notwendig ist, dürfen aber auch nicht die Fortschritte übersehen werden, die seit dem Konzil gemacht wurden. In einem sechsten Punkt gehe ich jetzt ein auf die Ökumene mit den Ostkirchen und den orientalischen Kirchen. Die orientalischen Kirchen werden als echte Teilkirchen anerkannt. Die gegenseitige Exkommunikation aus dem Jahr 1054 wurde aus dem Gedächtnis getilgt. Das Jahr 1054 ist eher ein symbolisches Datum. Im sakramentalen Leben und in der bischöflichen Verfassung sind sich die römisch-katholische und die orientalische Kirche sehr nahe. Aber kulturell und mentalitätsmäßig haben sie Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Drei Dokumente hat die gemeinsame internationale katholisch-orthodoxe Kommission für den theologischen Dialog verfasst. In diesen Dokumenten zeigen sich tiefe Gemeinsamkeiten im Verständnis des Glaubens, der Kirche und der Sakramente. Es hat wichtige Besuche zwischen Papst und den Patriarchen gegeben. Das einzig ernsthafte Problem ist der Primat des Bischofs von Rom. Johannes Paul II. Hat zum brüderlichen Dialog über die künftige Ausübung des Primates aufgerufen. Dadurch entstand eine neue Offenheit verschiedener Gruppierungen. Zwar haben verschiedene Versammlungen und Symposien noch keinen Konsens gefunden, aber die Offenheit unter den Gruppierungen ist sehr groß. Das Hauptproblem bleibt der Petrusdienst und die universalistische Konzeption der Kirche und die Vorstellung der Autonomie der Nationalkirchen. Wie kann der Primat des Papstes bleiben und die der orientalischen Kirche miteinander verbunden werden? Das sind so Fragen, die noch geklärt werden müssen mit den orientalischen Kirchen und der Ostkirche. Ich möchte nun in Punkt 7 auf die Ökumene mit den Kirchen der reformatorischen Tradition eingehen. Ein Höhepunkt bis heute ist die 1999 verabschiedete gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung in Augsburg. Die unterzeichnenden Kirchen erklärten, dass die Rechtfertigungslehre kein Hindernis mehr ist, Kirchengemeinschaft zu schließen. Ganz kurz zur Rechtfertigungslehre. Martin Luther hatte erklärt, dass der Mensch sich die Gnade Gottes nicht durch seine Werke verdienen kann. Gott erklärt ihn für gerecht. Der Mensch ist simul justus et peccator. Allein aus Gnade sind wir gerechtfertigt. Auch das Konzil von Trient hat den Gedanken verworfen, wonach sich der Mensch die Gnade Gottes durch seine Werke verdienen könne. Das Konzil von Trient betrachtete die Frage von einer anderen Seite her. Das Handeln des Menschen ist von Gott her ermöglicht. Der Mensch kann an seiner Rechtfertigung mitwirken. Nicht aus eigener Kraft, aber durch die Gnade und das Heilshandeln Gottes. Gott erklärt uns nicht für gerecht, sondern er macht uns gerecht. Durch seine Liebe werden wir zur neuen Schöpfung. Jede gute Tat ist daher grundgelegt in dem Heilshandeln Gottes. Die Liebe und die Taten der Liebe sind durch Gott wirksam. Papst Johannes Paul II. Nannte die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung einen Meilenstein in der Entwicklung. Aber wir sind noch nicht am Ziel des gemeinsamen Weges. Es sind noch viele ungelöste Fragen offen geblieben. Ich fasse auch dieses nochmal zusammen. Eine Einheit, sie muss das Ergebnis gemeinsamen geistlichen Suchens und auch Ringens sein. Und vor allen Dingen möchte ich eines zum Schluss herausgreifen. Das gemeinsame Gebet ist sehr wichtig. Die Bekehrung des Herzens, die Heiligkeit des Lebens aller Christen und auch das gemeinsame Suchen, das ist wichtige Voraussetzung, dass die Kirchen mit der Zeit wieder zu einer Kirche werden. Denn die eine Kirche, sie gibt Glaubenszeugnis schlechthin. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch an Sie, Pater Jörg Thiemann, dass Sie uns heute in dieser Sendung näher erklärt haben, warum es nach dem Willen Jesu, nach dem Willen Gottes nur eine einzige christliche Kirche geben sollte und wie wir in der Zukunft auch mit den vielen Spaltungen, die die christliche Kirche im Laufe der Jahrhunderte erlebt hat, umgehen sollten. Wenn Sie, liebe Hörer, sich einfach noch näher mit dem Thema Ökumene, Einheit der Kirche auseinandersetzen wollen, dann laden wir Sie einerseits ein, die Texte des katholischen Katechismus, die in dieser Sendung zur Sprache kamen, nochmals nachzulesen. Sie finden die Texte in der deutschen Ausgabe des katholischen Katechismus auf den Seiten 243 bis 245. Dort finden Sie auch weitere Hinweise auf die zitierten Bibelstellen und natürlich auch auf die Konzilstexte. Außerdem können Sie die Sendung gerne nachhören im Internet unter www.horeb.org in unserem Podcast-Bereich oder Sie können eine CD bestellen. Vielleicht lohnt es sich auch, die heutige Sendung weiterzuschenken an Menschen in Ihrem Umfeld, die sich mit dem Thema Einheit der Kirche beschäftigen und vielleicht auch unter der Trennung der Kirchen leiden. Damit wir uns immer mehr im Gebet und in unserem eigenen geistlichen Leben mit der Einheit auseinandersetzen und darum ringen können, bitten wir zum Abschluss dieser Sendung Pater Jörg Thiemann um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne und behüte sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.